Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Klaus Baumgart ist der Gründer und die größere Hälfte des Stimmungsduos Klaus und Klaus. Hits wie An der Nordseeküste, Der Eiermann, Ein Rudi Völler, Da steht ein Pferd auf dem Flur oder Da wird die Sau geschlacht sind schon längst zu wahren großen Evergreens geworden. Und das seit fast 40 Jahren. Im Starflüsterer-Podcast sprechen wir über sein Erfolgsgeheimnis, die Karriere in der Showbranche, die aktuelle Situation in der Musikszene und übers Golfspielen. Viel Spaß mit Klaus Baumgart. Heute einmal von einer besonderen Location. Ich bin zu Gast zu Hause bei Klaus Baumgart auf seiner Terrasse. Hallo lieber Klaus.
Hallo lieber Sören. Ja, die Sonne scheint, was will man mehr?
Die Sonne scheint, also wenn ihr ein paar Geräusche im Hintergrund hören solltet, wir sind live in der Natur. Das ist natürlich ein ganz schönes Szenario, was man sonst nicht hat.
Nee, viele Vögel.
Auch noch, genau. Also fangen wir direkt an. Klaus Baumgart mit Klaus und Klaus seit 40 Jahren erfolgreich unterwegs in der Unterhaltungsbranche. Wie schafft man das? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Also mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich, bevor das mit Klaus und Klaus losging, gesehen habe, wie man sich eben halt als aufstrebender Künstler und vor allen Dingen bekannter Künstler nicht verhalten sollte. Das habe ich damals mitbekommen bei Bino, der den Monster-Hit hatte, Mama Leone. Und ja auch bei unserem Produzenten und Verleger, damals Rainer Felsen, unter Vertrag war. Und der hatte natürlich dann, als er den Riesenhit hatte, dann eben Termine nicht eingehalten, bei Rundfunksendern und auch sonst so. Und das merken sich die Leute. Und dann, wenn er, wo er dann wieder, sage ich mal, mit beiden Beinen wieder auf der Erde war, da war das zu spät. Da haben natürlich dann die Redakteure gesagt, was will der? Soll uns zufrieden lassen.
Also so.
Also das war, das hat er ja dann auch gemerkt, aber er war damals der Auffassung, so nach dem Motto, naja, ich habe mit Mama Leone einen Millionen-Hit gehabt. Also das kriegt man irgendwann schon mal wieder hin und dann müssen sie mich ja wieder nehmen.
Ja.
Und das ist eben halt die falsche Einstellung.
Genau.
Man soll immer demütig bleiben.
Ja, das ist wichtig, weil ja. Er hatte einen One-Hit-Wonder und ihr hattet ja mit Klaus und Klaus zahlreiche Titel, die gut funktioniert haben.
Richtig.
Das ist natürlich ein wichtiges Learning.
Ja, aber zum Beispiel nach der Nordseeküste sind wir auch völlig normal geblieben, ne? Also das ist dann schon entscheidend.
Ja, definitiv. Cool. Wo du gerade von der Nordseeküste sprachst, die ganze Szene hat sich ja wirklich verändert in den letzten Jahren. Also früher hatte man einen TV-Auftritt und danach konntest du quasi die Gelddruckmaschine anstellen, weil die Leute so viele Musiktonträger gekauft haben. Heutzutage dreht sich ja vieles um Social Media und man muss da ja wirklich am Ball bleiben und immer was posten und immer am Start sein, um einfach die vielen verschiedenen Kanäle zu bedienen, wo die Leute euch als Musiker konsumieren. Was gibt es bei dir als Selbstmotivationstipp? Wie schafft ihr das? Weil ihr seid ja, wenn Events stattfinden, seid ihr ja immer auf den roten Teppichen. Also ihr macht das ja richtig gut.
Ja, also man muss immer, sag ich mal, so das gewisse Gespür dafür haben, was macht man, wie macht man das? Wir haben zum Beispiel jetzt eine Reggae-Version gemacht von An der Nordseeküste. So nach dem Motto, also du kannst jetzt ja nicht mehr großartig in der Welt rumfliegen, was ja auch unlogisch ist. Stattdessen fährst du eben halt an die Nordseeküste oder von mir aus auch an die Ostsee. Muss aber nicht sein, Nordsee ist viel besser.
Finde ich auch. Nordsee ist cool.
Und die ganzen ostfriesischen Inseln. da haben wir eben eine Reggae-Version gemacht, haben uns verkleidet, haben uns ein Video gedreht hier in Hamburg-Harburg im Beach Club.
Krass.
Und das hat so eingeschlagen, also das Video wird richtig geguckt und vor allen Dingen, wir waren in jeder Yellow Press drin, ne? Weil unsere Optik da so geil war. Also ich mit Rasterlocken.
Klaus Marley.
Ja. Ja, also da, ich sag mal, ich wäre auf Jamaika als Einheimischer durchgegangen.
Kann ich unterschreiben. Finde ich klasse. Super. Was, erzähl mal, erinnere dich mal in die Vergangenheit. Was war euer skurrilster Auftritt, beziehungsweise was war das skurrilste Erlebnis bei einem Auftritt? Kann ja auch Backstage gewesen sein. Gab es irgendeinen Auftritt, wo du heute noch drüber schmunzelst oder wo du noch drüber redest?
Also Auftritte, sage ich mal, die so hängen bleiben, das waren natürlich unsere Auftritte in China, in Peking, aber auch hier in Deutschland damals, so die ersten, sage ich mal, richtigen Großveranstaltungen, als wir damals einen Löwen kriegten von RTL in der Dortmunder Westfalenhalle und die war brechend voll. Das war also ein unglaubliches Gefühl. Also das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir hatten zwar immer so ein paar tausend Leute, aber damals in der Dortmunder Westfalenhalle waren 15.000. Also das war schon, also da ging mir schon ein bisschen die Muffe, das gebe ich zu.
Und was ist da passiert? Gab es da irgendwas Backstage oder so? War das damals noch anders als heute?
Also was da interessant war, dass wir da also wirklich so eine Auszeichnung kriegten da für den erfolgreichsten Hit des Jahres und sowas alles. Und wir hatten damals einen Veranstalter gehabt, der hatte uns dann, wir hatten dann einen Tag später einen Auftritt gehabt und da waren wir in einem Hotel. Das war so eine Absteige, das kannst du dir nicht vorstellen. Also noch ein Marmeladenbrot im Schrank und so. Das war wirklich, also so nach dem Motto, gestern noch Superstar, Champagner und am nächsten Tag Marmeladenbrot im Schrank da. Also das war wirklich absoluter Horror. Und von der Agentur hatten wir uns dann auch gleich von heute auf morgen wieder getrennt.
Aber da hilft dann ja auch ein bisschen Demut, was du schon vorhin gesagt hast.
Ja, aber das hat mit Demut nichts zu tun.
Na gut.
Also ich muss nur nicht mit Marmeladenbrot im Bett stehen. Das war ekelig.
Krass. Du hast gerade schon China angesprochen. Ja. Ihr wart ja auch Singapur und auch einmal war ich ja auch sogar mit, als wir in Lettland zusammen beim Fernsehen waren.
Ja.
Was hast du aus diesen Ländern an Erfahrungen mitgenommen? Aus vielleicht nicht vom Publikum, ja vielleicht auch, aber vielleicht auch von der jeweiligen Kultur?
Ja, erstmal bin ich sowieso ein absoluter Fan von der asiatischen Küche. Speziell natürlich japanische. Und auch von der chinesischen. Und von den Auftritten her ist das natürlich ein bisschen anders. Zum Beispiel in Peking war es so, da waren die Hälfte von den Besuchern waren Deutsche. Und die wollten natürlich richtig Party haben. Mhm. Und für die Chinesen, die da waren, war das so eine Art Familienfest. Die hatten also alle ihre Kleinkinder mit. Und dann passierte es, dass auf einmal bei Pferd auf dem Flur, da die ganzen Kids, also von 3 Jahren aufwärts bis 7, 8, die Bühne stürmten.
Ach.
Und keiner wusste auf einmal, was wir machen sollten. Ich stand da auch nur wie eine Rolle Drops. Und dann habe ich ja gedacht, dass die Kinder, du musst dir das vorstellen, standen um dich rum und so und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kommen gleich die Eltern und holen die wieder runter. Ja, scheiße.
Haben die nicht gemacht, oder
nee,
was?
Dann haben wir das noch so durchgezogen mit den Kindern, eine Viertelstunde so. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist erstmal Pause.
Ja.
Es war in unserer Show gar keine Pause vorgesehen. Aber du musstest ja jetzt irgendwie aus der Nummer raus, sonst hätten die noch eine Stunde auf der Bühne gestanden.
Ja, die fanden und euch als Deutsche natürlich spektakulär.
Die fanden das alles toll. Nur das Problem war, dass die andere Hälfte, die nun Party feiern wollten, da nicht so
waren mega
drauf
genervt.
Abgefahren.
War ja keine Kindershow.
Wir haben ja keinen Kindernachmittag gemacht, aber trotzdem musst du solche Situationen musst du bewältigen.
Ja, absolut.
Und das war
klasse.
Unterm Strich war das dann schon in Ordnung.
Ja. Was bedeutet, wenn wir jetzt so gerade in die Welt rausschauen und jetzt mal wieder zurückschauen, was bedeutet Heimat für dich?
Also Heimat ist für mich eigentlich immer der Golfplatz, auf den ich gerade spiele.
Wirklich? wirklich.
Ja. Nein, kleiner Scherz am Rande. Für mich ist Heimat einfach hier Hamburg. Dann finde ich, dass wir hier auch ein sehr, sehr schönes Zuhause haben. Ja, auch mitten, also eigentlich in der Stadt, aber inmitten von Natur. Und das ist schön. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch während der Corona-Zeit keine so großen Probleme, weil ich fühle mich hier so wohl und ich muss jetzt nicht mit Gewalt dann noch irgendwo hinfahren, da wo du dann noch, oh, nee. Also das war alles rundherum super.
Außer, dass die Golfplätze zu waren.
Nee, die waren nicht zu. Also ja. Am interessantesten war natürlich, dass du dann immer von Hamburg aus, sind wir immer nach Lüneburg gefahren,
ja,
und haben da gespielt, weil da waren die natürlich wesentlich, ja, offener,
ja,
mit allem drum und dran. Während hier in Hamburg ja noch gar nichts ging, konntest du, ja, da schon spielen.
Ah, okay. Die Golffrage, du hast völlig vorgegriffen. Natürlich kommt eine Golffrage. Wie ist denn das aktuelle Handicap?
Das aktuelle Handicap ist 28,4.
Ja.
Manchmal spiele ich besser und manchmal spiele ich schlechter. Ich bin aber im Moment ganz gut dabei, weil wir ja aufgrund der Tatsache, dass wir ja auftrittsmäßig hinterherhinken, man viel Zeit hat zum Spielen.
Genau, da kannst du tatsächlich deine Golfskills fast jeden Tag verbessern.
Ja.
Bei dem Wetter ja noch mehr. Und jetzt wird es ja wieder etwa einen Tick kälter. Da kann man ja dann sowieso schon ganz entspannt spielen. Ist
das
ja
stimmt.
Schöner also, als irgendwo im Hochsommer bei 30 Grad,
ja,
im Schatten.
Ja? Also das.
Ja. Cool. Nach so vielen Karrierejahren. Gab es mal in eurer Karriere eine Krise oder unschöne Zeitspanne, wo du sagst, hey, das hätte ich vielleicht heutzutage anders gemacht, oder wo du uns einen Tipp geben könntest, wenn jemand anders auch mal eine blöde Phase hat, wie man da rauskommen kann?
Ja, eine blöde Phase hatte ich eigentlich gehabt, als damals Klaus Büchner immer diesen Spagat machte zwischen Klaus und Klaus und Torfrock.
Seine zweite Band, in der er gespielt hat.
Genau, seine zweite, ja, Band. Und da war das schon so, dass er mit weniger als wie im halben Herzen dabei war.
Mhm.
Und da machten eben halt diese Auftritte, also intern gesehen, eben halt nicht mehr den Spaß. Und vor allen Dingen war es blöde, weil wir sehr, sehr viel Angebote hatten zu der Zeit. Weil wir sehr erfolgreich eine Sendung hatten bei NDR 2, der Club, die hieß das Ohrenkino.
Mhm.
Das war die erste Comedy-Show, die überhaupt im Radio lief. Also mit Sketchen und allem. Und das war natürlich dann schade. Da wären wir noch vor den Doofen quasi etabliert, richtig,
ja,
etabliert gewesen, wenn Büchner da mitgezogen hätte. Oder der hatte dann aber wie
keine
auch
Zeit.
Immer keine Zeit, keine Lust und überhaupt, das war wirklich schade. Und als dann Klaas quasi neu dazu kam.
Der neue, zweite, aktuelle Klaas. Aktuelle, gab ja auch nochmal einen dritten zwischendurch.
Ist da zwischendurch einen dritten, so als Übergang.
Trio Klaas und Klaus.
Das war aber auf Dauer nicht durchführbar, weil für die Leute war Klaus und Klaus immer zwei.
Immer ein Duo, genau.
Immer zwei. Und dann mit Klaas, der mittlerweile ja schon länger dabei ist als wie Büchner. Also der erste Original-Klaus, wenn man so will.
Was die Leute da draußen ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt wissen.
Nee.
Aber ist so.
Ist so.
Ja.
Und, aber was natürlich positiv war, was mich gewundert hatte, dass also nachdem Büchner da seinen Abschied erklärt hatte und wir ja noch ein großes Finale hatten bei den Six Days in Bremen, Klaus und Klausens Abschiedskonzert, wo wir jeden Abend da vor 20.000 gespielt haben. Das war schon eine geile Geschichte. Und selbst das Album von dem Ding ist ja dann noch in die Charts gegangen.
Obwohl es die Band gar nicht mehr gab in der Konstellation.
Ja, also
ja.
Das war schon richtig schön. Und Als es dann mit Klaas weiterging, da hatte ich schon immer erst die Befürchtung, dass die Leute ankommen und sagen, hey, das ist aber nicht der Original Klaus und überhaupt, der andere war ja viel besser und mit solchen Sachen, habe ich gesagt, müsste man sich rumschlagen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das hat mich wirklich gewundert. Ich glaube, dass bei Klaus und Klaus natürlich auch die Titel entsprechend im Vordergrund stehen. Und es ist eben halt so, dass ich eben auch von der Optik her eben halt der große Dicke in Anführungsstrichen bin und was vielleicht mehr auffalle als der Kleine.
Ja, und außerdem bist du nicht auch der Gründer von Klaus und Klaus? Das war doch deine Idee damals.
Das ist alles richtig, aber das war ja das Publikum in dem Sinne hat das ja nicht.
Nee, die wussten das nicht, das stimmt.
Gecheckt. Aber dass das dann alles so weiterging und dann eben halt wir dann auch noch den einen oder anderen Hit hatten, ohne dass das jetzt so Monstergeschichten, Monsterhits waren. Aber ich finde, was auch unheimlich Spaß gemacht hat, dass im Laufe der Zeit dann kam und auch damit man sich irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt noch, war, dass wir die Nordseeküste ja in den verschiedensten Versionen noch gemacht hatten. Wir hatten da mit einer Gruppe aus Bremen, The 50 Pence, eine plattdeutsche Hip-Hop-Version gemacht, die ja richtig granatenmäßig eingeschlagen hat. Und wir sind mit denen ja live aufgetreten. Und als ich dann rausguckte hinten und sah dann in erster Linie nur Kids da draußen und ich alter Sack da, ich denke, oh Gott, wie soll das so klappen? Aber Klaus und Klaus ist mittlerweile so Kult.
Ist Kult,
du
genau.
Wirst also von den jungen Leuten, von den Kiddies da so abgefeiert. Und wenn man das erreicht hat, dann glaube ich, dann kannst du sagen, dass das, was du gemacht hast, schon was hängen geblieben ist.
Richtig war, definitiv. Klar, weil eure Titel kennen ja die Kinder, die Eltern, die Großeltern. Mittlerweile ist es ja schon fast so deutsches Volksgut sozusagen.
Das ist ja von einer normalen Vinylplatte über ganz alte Kassetten bis hin jetzt eben halt sich diese Klicks zu holen bei Spotify oder
YouTube, oder wo auch immer. Ja, ja. Aber nochmal zurückzukommen auf die in Anführungszeichen Doppelbelastung von deinem ehemaligen Bandkollegen, da würdest du dann ja sagen, in dem Moment, wo man richtig erfolgreich mit einer Sache ist, sollte man die auch stringent durchfahren und nicht versuchen, zwei Dinge gleichzeitig gut machen zu wollen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, vor allen Dingen, weil das nicht geht.
Ja.
Es geht einfach nicht. Wenn du, man muss natürlich sagen, dass als Klaus und Klaus entstanden ist, gab es ja Torfolk nicht mehr.
Ja.
Denn die hatten sich zu dem Zeitpunkt aufgelöst. Getrennt.
Mhm.
Und die kamen ja erst wieder zusammen, als das Beinhard
kam. Der Werner-Film.
Werner-Film. So, und der war ja auch sehr, sehr erfolgreich und Werner Beinhard war ja auch eine Nummer 1.
Mhm.
Und dann geht dieser Interessenkonflikt ja auch los.
Ja.
Ne, dann hast du, egal ob Auftritt, Fernsehen oder sonst was, und auf der anderen Seite dann die andere Band auch.
Absolut. Und das ist natürlich bei einem bekannten Gesicht schwieriger, als wenn du jetzt irgendwie ein Manager von einer großen Firma bist und du noch eine zweite große Firma aufmachst. Da kannst du ja immer im Hintergrund die Sachen delegieren. Aber wenn jetzt Klaus mit zwei Bands auf die Bühne gehen soll, gleichzeitig kann er sich ja nicht klonen. Du kannst ja auch, niemand von uns kann sich klonen.
Wir haben das einmal gemacht, das war ganz witzig. Da haben wir gespielt in Rostock. Gab es eine Veranstaltung, die hieß die Dschungelnacht.
Ja.
Und dann bin ich erst mit Büchner aufgetreten als Klaus und Klaus. Und danach ist er dann mit Torfolk aufgetreten.
Ja, okay, gut, aber
Das kannst du auch mal machen.
Aber ja nicht immer.
Aber nicht immer. Vor allem, du trittst ja nicht bei der gleichen Veranstaltung eigentlich in der Regel auf.
Nee, eben. Ja.
Und von daher geht das nicht. Ja. Aber selbst wenn der andere Act nicht ganz so erfolgreich ist. Ich habe diese Problematik ja letztendlich jetzt mit Klaas auch, weil er ja noch eine Band hat, A to the Bar, die auch sehr gut gebucht ist.
Er ist ja ein begnadeter Musiker, das muss ja. man ja auch mal sagen.
Ja,
ne?
Und da ist eben, versucht er natürlich, wenn die mit der Band eine Geschichte haben und mit Klaus und Klaus ist irgendwas, dann versucht er dann schon mal einen Ersatzmann da mit hinzuschicken. Ja. Nur das Problem ist natürlich, dass der Veranstalter in der Age of the Bar, da will er natürlich mit aller Gewalt Klaas dabei
ja, haben. Ne?
Als Bandleader. Und so hat man diese Probleme immer noch, aber da ja im Moment immer noch Berufsverbot herrscht, ist das ja...
Für Musiker, genau, ja. ja. Okay.
Ist das nicht im Moment nicht so dramatisch?
Ja. Ja. Es gibt ja so dieses Sprichwort be different or die, also sei anders oder stirb. Ist das eine wichtige Herangehensweise für junge Musiker oder Menschen, die gerade rausgehen wollen, egal vielleicht ob auf die Bühne oder auch in anderen Bereichen?
Also ich hätte heute sicherlich keinen Bock mehr, Musik zu machen, beziehungsweise egal ob als Sänger oder mit einer Band irgendwie was zu starten, weil das heute quasi unmöglich ist, durchzukommen. Und du siehst ja auch die Etablierten. Du hast ja mal den Eindruck, als wenn im Moment in jeder Fernsehsendung in Deutschland, die läuft mit Musik, dass da immer die gleichen auftreten. Mhm. Das ist zum Teil auch so, weil natürlich diese alle bei den großen Major Companies unter Vertrag sind.
Ja.
Und dadurch die Companies, die in diese Fernsehsendungen reindrücken. Während der große, die 95% der anderen Künstler haben ja nahezu gar keine Chance, irgendwo reinzukommen. Das gleiche ist mit dem Rundfunk. Mhm. Da hast du dieses Formatradio.
Ja, da werden ja auch die wenigsten neuen Titel gespielt. Die Radiolandschaft in Deutschland spielt ja nur alte Sachen.
Ja.
Das ist ja auch eine verrückte Geschichte.
Und das ist im Moment so, dass ich da, sag ich mal, da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben.
Ja, absolut.
Um da irgendetwas zu reißen.
Ja, ja. Wann war Klaus Baumgart das letzte Mal unvernünftig?
Oh, das ist eine gute Frage. Wann war ich unvernünftig?
Ich frage deswegen, weil ja die meisten Leute das Leben immer sehr ernst sehen und immer nach Plan leben. Und so ein bisschen Unvernunft in unserem Leben habe ich mir sagen lassen, von letzten Endes von fast allen, die bisher im Podcast waren, ist eine gute Sache, dass man mal was macht, was man anders macht als die breite Masse oder anders macht als an jedem Tag.
Also ich war auf einer richtig schönen Party bei Mickey Krause und da war ich sehr unvernünftig, weil ich habe bei ihm 3 Jerbas auf Eis getrunken und Jerbas mag ich eigentlich gar nicht so.
Aber ihr wurdet kreativ danach, Stimme.
Es wurde danach auch nicht einfach so wild den Abfall weggeschmissen. Nein, es wurde alles gestapelt auf dem Tisch, damit man gesehen hat, wie unvernünftig man war.
Ja gut, aber das ist ja, da wart ihr ja dann wiederum total im Trend von wegen Mülltrennung, Recycling etc. Ja. Das ist ja wichtig, kann man ja machen und das braucht ja nicht viel.
Genau, wir
kann
haben
ja
das Flüssige in der Flasche getrennt von der Flasche selbst.
Sehr schön. Wir haben noch eine letzte Frage heute in unserem Podcast. Und zwar geht es darum, kannst du uns irgendeine Art von Buchtipp, Filmtipp oder anderen Podcast-Tipp geben für unsere Hörer? Ich frage immer deswegen, weil ja jeder aus einem anderen Background kommt. Das kann Unterhaltung sein oder auch ein Sachthema. Fällt dir irgendetwas spontan ein, wo du sagst, hey, das müssen die Leute unbedingt hören oder das müssen die sehen?
Oh,
oder gibt es mehrere Sachen vielleicht?
Ja, was die Leute unbedingt lesen müssen, ist natürlich Fleisch ist mein Gemüse.
Den Bestseller?
Den Bestseller.
Gibt es ja auch schon ein paar Jahre.
Ja, aber den kann man immer wieder lesen.
Stimmt, ich habe den auch gelesen. Lustige Sache. Handelt von der Musikszene im Süden von Hamburgs in den 80er Jahren, 90er Jahren?
In den 80ern.
Ja, 90er auch, glaube ich, oder? Ja, egal.
Ja. Und da kommt Klaus und Klaus oft vor. Und da habe ich ja meine erste Kinorolle gehabt.
als der Film war, also als das Buch dann verfilmt wurde, weil das ja ein Bestseller war.
Und war auf Platz 9 in den deutschen Kinocharts.
Featuring Klaus Baumbart.
Ja, aber hallo.
Sehr schön. Noch was anderes?
Oh, du hast mich jetzt aber wirklich auf dem falschen...
Alles gut. Die Leute haben damit ja auch erstmal was zu tun, wenn sie sich den Film anschauen, also das Buch lesen.
Ich muss gestehen, dass ich also den Privatsender habe, Sky. Ja. In erster Linie natürlich wegen Fußball und wegen Golf zum Gucken. Aber da kann man ja auch Apps entsprechend da reingucken. Und die haben ja auch immer solche Serien, die man sonst hier eigentlich noch gar nicht kannte. Und da habe ich
aus dem Ausland?
Aus dem Ausland. Ja. Und da gab es eine Serie Gangs of London. Mhm. Und da bin ich zum ersten Mal richtig hängen geblieben und habe mir, glaube ich, 12 Folgen nacheinander angeguckt.
Hab die ganze, Stück?
Am Stück.
6 Stunden oder wahrscheinlich 9 Stunden.
Ja, ich habe die ganze Nacht dran gehabt. Und das ist ja wirklich das Gefährliche. Es gibt ja auch diese anderen Sachen, wo du Serien aus den Staaten oder sonst wo gucken
Netflix,
kannst.
Netflix,
ja,
wie sie alle heißen.
Und wenn du dann irgendeine Serie richtig gut findest und bleibst dran hängen und weißt genau, du kannst jetzt nochmal 10 Folgen gucken, ne, wenn du im normalen Fernsehprogramm, ja, die nächste Folge kommt dann in 2 Wochen oder so.
Das Schlimme ist dann immer, wenn die Staffel nach 9 oder 10 Folgen zu Ende ist und es ist nachts um 4 und die letzte Folge hat kein Ende, weil dann ein Jahr später die nächste Staffel kommt. Ja. Das finde ich dann immer so, wo ich denke, oh, muss das sein?
Also das war wirklich Gangs of London. Das war wirklich eine geile Serie.
Sehr schön. Da haben wir dann jetzt auch einen richtigen Entertainment-Tipp von Klaus Baumgart bekommen.
Ach so, und 1-1 muss ich doch jetzt. Jetzt weißt du, je mehr ich überlege, ja, deine Fragen sind ja auch sehr tiefschürfend.
Definitiv,
verstehst du?
Ja.
Es gibt ja eine Serie in der ARD, leider gibt es da keine neuen Folgen von. Das ist ja mit meinem Lieblingskomiker, mit dem Herrn Krömer.
Kurt Krömer.
Kurt Krömer. Und der hat ja eine Serie, die heißt She sowieso.
Ja.
Und läuft, glaube ich, immer in der ARD und so. Und das ist fantastisch. Da interviewt er auch immer die unterschiedlichsten Leute. Und darüber kann ich mich kaputt lachen.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank, Klaus Baumgart. Es geht zum Lachen. Wir gucken alle Kurt Krümmer. Wunderbar. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Du, ich sehe jetzt auch gerade, das passt ja wirklich ganz gut. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber Sören hat ein Vogelhemd an und draußen zwitschern die Vögel. Ist unglaublich.
Was will man mehr?
Also.
Vielen Dank. Okay. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen.
Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.